Prozessauftakt gegen Höcke. Geht darum, ihn zum Vorbestraften zu machen. Ahrtal-Flutkatastrophe. Keine Anklage gegen Ex-Landrat Pföhler. Und Regenfluten in Dubai. Meteorologe vermutet Wettermanipulation. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu den Nachrichten auf 1. Seit dem heutigen Donnerstag steht Björn Höcke vor dem Landgericht Halle. Angeklagt ist der Thüringer AfD-Vorsitzende wegen der Verwendung eines Symbols einer ehemaligen NS-Organisation. Genauer, er hatte den Satz "Alles für Deutschland" gesagt. Vor dem Gericht in der größten Stadt von Sachsen-Anhalt befindet sich jetzt Martin Müller-Mertens. Oder Martin, bist du vielleicht doch eher auf einer Antifa-Demo?
Naja, Isabel, wie man es so nimmt. Auf der einen Seite, da ist das Justizzentrum Halle, da findet der Prozess gegen Björn Höcke statt, und zwar hinter Panzerglas. Und hier hinter mir, da haben sich tatsächlich so, ich würde mal schätzen, etwa 100 selbsternannte Antifaschisten versammeln, die Sprüche skandieren wie "kurzer Prozess für Björn Höcke" und natürlich das unvermeidliche "Björn Höcke ist ein Nazi". Es ist der erste Verhandlungstag. Mehrere sind insgesamt angesetzt, also es wird wahrscheinlich heute kein Urteil geben. Und ja, es geht um den Spruch "Alles für Deutschland", den Björn Höcke, das ist unstrittig, gesagt hat auf einer Wahlkampfveranstaltung. Ihm wird vorgeworfen, das sei der Wahlspruch der SA gewesen im Dritten Reich und damit quasi so ein verbaler Türöffner der NS-Herrschaft in Deutschland. Björn Höcke sagt, er habe das nicht gewusst, auch andere haben diesen Satz schon genannt, und die Staatsanwaltschaft meint, der Geschichtslehrer Höcke, der hätte das Ganze wissen müssen. Das ist wahrscheinlich am Ende Ansichtssache. Sicher ist, das Ganze, was hier in Halle an der Saale stattfindet, ist natürlich am Ende ein politischer Prozess. Am 1. September sind in Thüringen Landtagswahlen. Björn Höcke möchte, wie er mehrfach auch gegenüber auf 1 gesagt hat, die Machtfrage stellen. Und nun geht es darum, diese Partei ja in eine Ecke zu stellen, wo sie für viele Wähler nicht mehr akzeptabel ist. Das hat man gesehen im Januar beim sogenannten Deportationstreffen von Potsdam. Das hat man gesehen in den letzten Wochen, als angeblich der tschechische Geheimdienst die Finanzierung von AfD-Abgeordneten durch Russland offengelegt hat, musste mittlerweile einräumen. Zumindest in einem Fall ist das gar nicht so gewesen. Und jetzt geht es darum, hier Björn Höcke zum Vorbestraften zu machen. Da ist ein Detail vielleicht nicht unwichtig, nämlich die Frage, kann er gewählt werden? Auch das wird hier übrigens gefordert, Björn Höcke das zumindest passive Wahlrecht zu entziehen. Das wäre bei einer höheren Verurteilung tatsächlich möglich. Die steht aber hier nicht im Raum. Und seine Anhänger, die jetzt nicht hier draußen sind, sondern im Wesentlichen drinnen im Gerichtssaal, die gehen natürlich sowieso von einem Freispruch aus. Ich bin mir persönlich da nicht so sicher, weil es gibt natürlich ein politisches Interesse hinter einer letztlich weisungsgebundenen Justiz. Aber wir werden es am Ende dieses Prozesses wissen.
Oppositionspolitiker im Bundestag fordern die Mitwirkung Deutschlands bei den Ermittlungen gegen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Damit sind die Untersuchungen der Europäischen Staatsanwaltschaft gegen von der Leyen nun erstmals Thema im Deutschen Bundestag. Die Bundesregierung bestätigte, dass es Ermittlungen der Brüsseler Behörde zu den Impfstoffverträgen gebe, die von der Leyen im Geheimen per SMS mit Pfizer-Chef Albert Bourla ausgehandelt hatte. Das ging aus der Beantwortung einer Anfrage des Bündnis Sarah Wagenknecht-Abgeordneten Christian Laie hervor. Von der Leyen hatte sich bisher geweigert, ihre geheimen Textnachrichten mit Pfizer-Chef Bourla herauszugeben. Sowohl die EU-Ombudsfrau als auch der EU-Rechnungshof waren mit entsprechenden Vorstößen gescheitert. Über die Verflechtungen von Politik und Wissenschaft in der Corona-Zeit hat sich auf 1 mit dem Gentechnikfachmann Professor Klaus Steger unterhalten.
Herr Professor Steger, sehen Sie Ihre Arbeit und Ihre Erkenntnisse der vergangenen Jahre durch die Veröffentlichung der sogenannten RKI-Files als bestätigt, wenn nicht gar bewiesen an?
Nun, die Erkenntnis war für mich eigentlich auch schon vor Corona immer eine Kombination aus wissenschaftlichen Fakten plus gesunder Menschenverstand. Man muss ja die eigenen Ergebnisse immer in einem größeren Kontext sehen. Das ist ja der Hintergedanke einer wissenschaftlichen Diskurses, der in den letzten 4 Jahren ja massiv unterdrückt wurde. Als Naturwissenschaftler bin ich natürlich ein guter Beobachter und ich erinnere an eine Pressekonferenz der damaligen Bundeskanzlerin, wo die sie klar gesagt hat, es handelt sich um keine wissenschaftliche, sondern um eine politische Entscheidung. Weil ein Kernelement von Wissenschaft ist für mich die maximale Transparenz und Schwärzungen, egal was sich dahinter verbirgt, ist für mich Pseudowissenschaft und die finden wir immer, wenn Politiker versuchen, die Wissenschaft zu erklären.
Das vollständige Interview mit Klaus Steger finden Sie auf www.auf1.tv. Am gestrigen Mittwochvormittag wurden in der bayerischen Stadt Bayreuth 2 Deutschrussen festgenommen. Bei den Männern soll es sich um russische Saboteure handeln. Sie sollen in Verbindung mit dem russischen Geheimdienst seit Oktober des Vorjahres Anschläge in Deutschland geplant haben. Ihr Ziel sei die Verhinderung deutscher Ukraine-Hilfen gewesen. Der 39-jährige Hauptbeschuldigte soll geplant haben, Brand- und Sprengstoffanschläge auf militärisch genutzte Infrastruktur sowie Verkehrswege zu verüben. Zudem hätten die beiden Standorte des US-Militärs in Deutschland ausspioniert und entsprechendes Bildmaterial nach Russland übermittelt werden sollen. Gegen die Männer wurden Ermittlungen seitens der Bundesanwaltschaft eingeleitet. Unter anderem wegen Verdacht auf Vorbereitung einer staatsgefährdenden Gewalttat. Die Ahrtal-Flutkatastrophe von Juli 2021 mit mindestens 135 Toten wird keine strafrechtlichen Konsequenzen haben. Nach 2,5-jährigen Ermittlungen teilte die Staatsanwaltschaft Koblenz am heutigen Donnerstag auf einer Pressekonferenz mit, dass sie das Verfahren einstellen werde. Beschuldigte waren der ehemalige CDU-Landrat Jürgen Pföhler und ein Katastrophenbeauftragter des Landkreises Ahrtal. Beide standen unter dem Verdacht, in der Flutnacht die rechtzeitige Warnung der Bevölkerung unterlassen und sich der fahrlässigen Tötung und Körperverletzung in zahlreichen Fällen schuldig gemacht zu haben. Laut Staatsanwaltschaft habe kein hinreichender Tatverdacht bestanden. Die Staatsanwaltschaft Koblenz war zuletzt in der Kritik gestanden. Hinterbliebene von Flutopfern, die als Nebenkläger auftraten, hatten gefordert, die Staatsanwälte auszuwechseln und Dienstaufsichtsbeschwerde erstattet, da sie deren Befangenheit vermutet hatten. Immer mehr Gemeinden in Nordrhein-Westfalen weigern sich, bei säumigen Zahlern den Rundfunkbeitrag einzutreiben. Nun hat sich auch die Stadt Balve im Sauerland dieser Praxis angeschlossen, wie die Online-Tageszeitung Karlsruhe Insider berichtet. Die Stadt steht damit aber bei weitem nicht allein. Seit Jahresbeginn erheben viele Städte in NRW keine Rundfunkgebühren mehr, wie etwa Siegen, Mülheim, Hagen und Hürth. Die Eintreibung der Rundfunkgebühren ist in Deutschland Ländersache und daher nicht bundesweit einheitlich geregelt. Bereits zu Beginn des Vorjahres trat in Nordrhein-Westfalen eine neue Regelung in Kraft, laut der der WDR für die Liquidierung seiner Außenstände selbst verantwortlich ist. Inzwischen führen viele Städte keine Zwangsvollstreckungen mehr durch, für die sie demnach nicht mehr zuständig sind. Allerdings haben die Kommunen einen Übergangszeitraum bis Ende 2025, weshalb vielerorts noch nach dem alten System vorgegangen wird. Nachdem in der Bundesrepublik die RKI-Files für Schlagzeilen gesorgt hatten, zieht Österreich nun mit eigenen Veröffentlichungen nach. Ich habe mich umgehört, was die Österreicher von den Publikationen erwarten und wie wichtig ihnen eine Aufarbeitung der Corona-Zeit ist. Nach der Offenlegung von 2500 Seiten an Protokollen des deutschen Corona-Krisenstabs zieht nun auch Österreich nach. Die veröffentlichten Corona-Dokumente bestätigen, was viele bereits vermuteten. Unter anderem, dass der österreichischen Regierung das Thema der zahlreichen falsch positiven Corona-Tests sehr wohl bekannt war. Trotzdem beharrte diese auf die Einführung einer Art Freitestregime für tausende gesunde Menschen und handelte damit gegen die Einschätzung der Expertenkommission, die sich auch gegen die Schließung von Schulen sowie vorgezogenen Sperrstunden in Lokalen aussprach. FPÖ-Chef Herbert Kickl fordert nun, ich zitiere, die Offenlegung aller Protokolle und Befangenheitserklärungen der Corona-Gremien. Ich habe mich in Linz umgehört, um zu erfahren, was die österreichischen Bürger von diesen neuen Erkenntnissen halten.
Ein schwieriges Thema, gell? Weil ich bin jemand, der sich wirklich also immer getestet hat und sozusagen versucht hat. Es ist halt schwierig, weil man weiß natürlich nicht, was passieren wird, was rauskommt, wie viele Menschen krank werden können und man versucht halt irgendwie für die Gemeinschaft das zu machen.
Ich meine, ich bin selber Mediziner, und aber wie man schon wusste, dass ein Nicht-Geimpfter, wenn er getestet ist oder auch nicht, also nicht mehr und nicht weniger gefährlich ist wie ein Geimpfter, dass man die trotzdem ausgeschlossen hat damals. Das war für mich einer der schlimmsten Sachen, was wir erlebt haben, eigentlich in dieser ganzen Corona-Pandemie.
Ich glaube, dass diese Protokolle, dass das übertrieben dargestellt wird, ich denke, da wird von gewissen Parteien, von gewissen Personen einfach aufgebauscht.
Also ich war immer schon pro Impf und alles. Also es war, wir haben es gut hingebracht und es hat so passt, wie es war. Wenn im Nachhinein was rauskommt, ist natürlich immer nicht gut.
Was sage ich dazu? Ja, die Sachen sind vorbei. Man blickt vorwärts und ist enttäuscht.
Halten Sie also nichts von dieser geforderten, detaillierten Aufarbeitung der sogenannten Corona-Zeit?
Finde ich ganz wichtig, ja, um daraus zu lernen.
Also ich bin schon interessiert dran an der Aufarbeitung.
Ich weiß nicht, was es zum Aufarbeiten gibt. Ich glaube, das geht eigentlich nur von einer Partei aus. Und ich finde das einfach, ich glaube, die Sache ist gegessen.
Also man kann immer aus den Fehlern lernen und ich sehe das als unfassbar wichtig. Aber ich denke, wir sollten auch sehen, wie gut wir es trotzdem aus dieser Zeit geschafft haben.
Eine Aufarbeitung ist sicher immer gut, aber ob wirklich was rauskommt, kann ich mir nicht Weiß ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen.
Wenn Sie jetzt zurückblicken, die letzten Monate, Jahre in Österreich, haben Sie noch Vertrauen in die aktuelle Regierung?
Bedingt. Ich glaube, dass es Zeit ist für Form des anderen politischen Weges zu einem konstruktiven Zusammen, ja, weg auch von dem ganzen Populismus und sage ich mal, Extremismus.
Grundsätzlich ist die Regierung, es jagt ein Skandal eigentlich den anderen. Und ich glaube aber nicht, dass wenn jetzt, sage ich, die Blauen in die Regierung kommen, dass das viel besser wird.
Ja, natürlich.
Das ist eine schwierige Frage. Insoweit eine schwierige Frage, weil die Alternativen so schwierig sind.
Und wir kommen zum Meldungstelegramm.
Österreich wird dem Internationalen Impfstoffinstitut beitreten. Dies beschloss der Nationalrat gegen die Stimmen der FPÖ. Die Oppositionspartei begründete ihr Nein mit den erwarteten Kosten der Mitgliedschaft von 800.000 Euro pro Jahr sowie mit dem möglichen Einfluss von Pharmaindustrie und privaten Stiftungen auf das in Südkorea ansässige Institut. Die Entlassung eines Kantonsschullehrers in der Schweiz wegen kritischer Äußerungen zur Corona-Politik ist rechtskräftig. Das entschied das oberste Gericht in Lausanne. Demnach habe der Pädagoge die Treuepflicht gegenüber seinem Arbeitgeber verletzt. Medienberichten zufolge hatte er Anfang 2021 dazu aufgerufen, Corona-Maßnahmen nicht zu befolgen. Die Bundesregierung hat nach eigenen Angaben keine Erkenntnisse darüber, ob Israel für den Angriff auf das iranische Konsulat in Damaskus verantwortlich ist. Das sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes am Mittwoch nach Medienberichten mit einem Grinsen im Gesicht. Der Luftanschlag war der Grund für den iranischen Luftangriff auf den jüdischen Staat am vergangenen Wochenende. Der rheinland-pfälzische AfD-Landtagsabgeordnete Christoph Schaufert muss den Verwaltungsrat der Kirchengemeinde St. Marien-Neunkirchen verlassen. Das entschied das zuständige Bistum Trier. Der dortige Generalvikar Ulrich von Plettenberg sagte, Parteien, die rechtsextrem sind oder am Rande dieser Ideologie wuchern, können für uns Christen kein Ort der politischen Betätigung sein. In einem Gespräch habe es Schaufert abgelehnt, sein Engagement in der Partei zu beenden. Die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat während eines Wahlkampfauftritts in Ravensburg Friedensaktivisten beschimpft. Diese seien so wörtlich zum Teil zu blöd, um eine Pfeife in den Mund zu stecken. Nach Angaben der Stuttgarter Zeitung hatten sich am Rande der Veranstaltung zwei Gegendemonstrationen versammelt. Demnach protestierten sowohl AfD-Anhänger als auch linke Gruppen.
In China existiert bereits, was bei uns in den nächsten 5 Jahren errichtet wird, sagt auf 1 Chefredakteur Stefan Magnet. In seiner aktuellen Sendung Vorreiter China, Massenüberwachung, Massenmigration, Massenmord, spricht er mit dem Hongkonger China-Experten Manjan Ng, dem Wiener Geopolitikberater Herbert E. Martin und dem in China geborenen Bestsellerautor Ernst Wolf. Hier ein kurzer Ausschnitt.
Überwachungskameras, Digitalisierung, die Technik ist allgegenwärtig und es wird natürlich, so wie hierzulande auch, als großer Fortschritt verkauft und abgefeiert. Was passiert aber, wenn man eine Überwachungstechnik und digitale Kontrolle koppelt mit einem Sozialkreditsystem, also einem Überwachungssystem für allfälliges Verhalten, für ein Belohnungssystem?
Das Prinzip hinter dem Sozialkreditsystem ist einfach. Jeder Bürger startet mit einer gewissen Anzahl an Punkten. Für gewünschtes Verhalten bekommt man Punkte. Für unerwünschtes Verhalten werden Punkte abgezogen. Je mehr Punkte, desto mehr Freiheiten hat man. Je weniger Punkte, desto weniger Freiheiten. Das Ziel? Die totale Kontrolle. Auch über die Köpfe und Herzen der Menschen. Denn mit diesem System werden staatlich gewünschte Verhaltensweisen gezielt angezüchtet.
Offiziell wurde das Sozialkreditsystem in China eingeführt, um eine Kultur der Ehrlichkeit zu fördern. Also genauso wie hierzulande ein hehres Ziel, etwas Gutes, man soll sich moralisch aufwerten. Denken Sie bei uns an Begriffe wie Solidarität und füreinander da. In China etikettierte man das mit der Kultur der Ehrlichkeit.
Die vollständige Sendung zur Vorreiterrolle Chinas finden Sie auf www.auf1.tv. Die enormen Regenfälle in den Vereinigten Arabischen Emiraten könnten auf sogenanntes Cloud Seeding, also Wettermanipulation, zurückzuführen sein. Das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf den arabischen Meteorologen Ahmed Habib. Dieser habe erklärt, dass innerhalb von 2 Tagen 7 entsprechende Flugzeugmissionen gestartet seien. Unmittelbar danach hätte der heftigste Niederschlag seit 75 Jahren in dem Wüstenstaat begonnen. Die Region gilt als eine der trockensten der Erde. Im Durchschnitt fallen dort im Jahr 140 Liter Regen pro Quadratmeter. In Deutschland sind es über 800 Liter. Seit über 20 Jahren arbeiten die Emirate bereits an der künstlichen Erzeugung von Regen. Bloomberg hat aber auch noch eine andere Erklärung für die Regenfluten in dem Trockengebiet. Der angeblich menschengemachte Klimawandel sei für die Niederschlagsmengen verantwortlich. Wettermanipulation wird im Bericht mit der Begründung ausgeschlossen, dass die Emirate gar nicht so viel Regen bräuchten. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.